Gespräch Insight mit dem Professor Roger Rudolf. Angenommen, ich als Arbeitnehmerin bin krank oder ich habe einen Unfall oder ich habe sonst etwas los und kann plötzlich nicht mehr arbeiten. Was ist eigentlich dann? Habe ich ein Recht darauf, den Lohn weiterhin zu bekommen? Und in welchen Fällen ist das eigentlich so? Und bekomme ich dann den ganzen Lohn über oder nur einen Teil? Und wie für wie lange? Fragen über Fragen, die sich da stellen, und mir beantworten sie jetzt. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Arbeitsrecht Insight. Roger, es gibt ja einen Artikel im Obligationenrecht, der genau das regelt, die verschiedenen Fälle, die ich angesprochen habe, nämlich der Artikel 324 AOR. Was steht eigentlich so dort drin?
Ja, es ist so ein ziemlich komplizierter, langer Artikel. Wir tun jetzt unserer Hörerschaft nicht zumuten, dass wir den würden, vortragen, weil dann würden unsere Einschaltquoten massiv runtergehen. Nein, im Ernst, das ist einfach die grundsätzliche Bestimmung, die festhält, dass Mitarbeitende, wenn sie an der Arbeit verhindert sind, sind verschiedene Gründe, aber insbesondere Krankheit, dass sie für eine bestimmte Zeit Anspruch auf Lohnzahlung haben. Das ist eigentlich der 324a.
Und warum ist der Artikel so wichtig?
Ja, es ist eben eigentlich eine Besonderheit im Arbeitsrecht, in anderen Vertragsverhältnissen. Mhm. Wenn eine Partei ihre Leistung nicht erbringt, dann muss sie die andere auch nicht erbringen. Ja, genau. Also im Kaufrecht, wenn ich den Kaufpreis nicht zahle, dann habe ich ja die Sache nicht so gut. Und im Arbeitsrecht ist das eine Ausnahme. Also der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin kann eben beispielsweise das Krankheit nicht mehr leisten. Und trotzdem hat er oder sie Anspruch auf Lohnzahlung. So gesehen ist das eine wichtige Besonderheit vom Arbeitsrecht.
Mhm. Aber du sprichst schon, eigentlich gilt ja ohne Arbeit kein Lohn.
Das ist der Grundsatz, genau. Und dann gibt es ein paar Ausnahmen. Und das ist eine, was wir heute diskutieren, eben wenn ich krank bin oder beispielsweise Ferien.
Du hast vorhin gesagt, der Artikel, das ist ein Aufblatt oder ein längerer Artikel. Ist das eigentlich klar geregelt dort, oder muss man nebst dem Gesetz auch noch viel Rechtsprechung berücksichtigen, so wie bei den meisten Fällen jetzt im Arbeitsrecht?
Nein, das ist auch das Problem an dieser Bestimmung. Sie ist eben relativ vage. Also insbesondere, wenn es darum geht, wie lange dass ich Lohnfortzahlung zu gut habe, das sehen wir vielleicht nachher noch später, da lässt uns das Gesetz ziemlich im Stich. Also man kommt nicht darum herum, auch wenn man wirklich komplizierte Fälle hat, beispielsweise die Rechtsprechung zu schauen oder auch in die arbeitsrechtliche Literatur.
Fangen wir doch mal mit den Grundlagen an als erstes. Ich meine, es klingt extrem praktisch, Roger. Wenn man unverschuldet an der Arbeit verhindert ist, dann kommt man eben für begrenzte Zeit den Lohn gleich über. Aber ist das wirklich so einfach dann?
Ja, ist es eben nur auf den ersten Blick, weil man werden sehen, die Bestimmung hat eben oder kennt verschiedene Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit ich den Anspruch habe. Und das sind im Wesentlichen vier. Erstens mal ist klar, ich muss überhaupt an der Arbeit verhindert sein. Also einfach blau machen, das gilt nicht. Dann muss es ein persönlicher Grund sein, eben wie zum Beispiel Krankheit. Drittens, das Ganze unverschuldet. Wir kommen dann noch zurück auf das. Ja, wie ist es denn, wenn ich irgendwie fahrlässig Sport treibe und mir das Bein breche? Ist das noch unverschuldet? Und dann etwas, was manchmal übersehen wird, man muss in der Regel mindestens 3 Monate schon mal geschafft haben, bevor man dann den Anspruch hat. Also es braucht so eine erste Grunddienststreue, könnte man vielleicht juristisch sagen, bevor ich den Anspruch kann, geltend machen. 3 Monate, aber schon eine kurze Frist.
Jetzt schauen wir doch einfach mal die Voraussetzungen genauer an. Du hast am Anfang gesagt, eben die Gründe müssen in der Person vom Arbeitnehmer liegen, also müssen persönliche Gründe sein. Was heisst eigentlich das genau? Was ist ein persönlicher Grund?
Ja, das Gesetz ist in dem Punkt jetzt noch dankbar, weil es bringt gerade selber die wichtigsten Beispiele von persönlichen Verhinderungsgründen. Also es ist Krankheit vor allem, Unfall, Erfüllung von gesetzlichen Pflichten oder auch Ausübung vom öffentlichen Amt, wenn ich irgendwo in einer Gemeinde, im politischen Amt, wo ich inne habe oder so.
Und die Fälle, die im Gesetz stehen, das ist abschliessend geregelt? Also es betrifft nur genau die Fälle oder gibt es noch weitere denkbare Möglichkeiten?
Ja, du sagst es richtig denkbar. Also das Gesetz ist in dem Sinne nicht abschliessend, weil es heisst dort ausdrücklich, dass das beispielhaft ist, also wie Krankheit, Unfallerfüllung. Das sind andere denkbar, aber praktisch kann ich mir fast nicht vorstellen, was sonst noch darunter fallen könnte. Also das sind schon die wichtigen, oder Krankheit, Unfall, öffentliches Amt, gesetzliche Pflicht.
Jetzt ja, der Teufel liegt ein bisschen im Detail, wenn man jetzt gerade Krankheit oder Unfall anschaut. da kann ja unendlich viel darunter fallen. Also was ist genau gemeint bei einer Krankheit, also eine lange Krankheit, Krebs oder irgendetwas wirklich so, oder einfach, wenn man ein bisschen krank ist und auch Unfall, was fällt denn da darunter?
Ja, es ist ganz ein weiter Begriff. Und streng genommen geht es eigentlich nicht mal darum, um Krankheit oder Unfall, sondern die daraus resultierende Arbeitsverhinderung. Mhm. Und das kann jetzt halt eben Krankheit sein, wenn ich mit einer Grippe eine Woche im Bett liege oder wenn ich mir das Bein breche und dann im Spital bin, zwei Wochen, was auch immer, dann sind das eben so Fälle von persönlichen Arbeitsverhinderungen, die vom 324 erfasst werden.
Also Krankheiten, kurze Krankheiten, lange Krankheiten, die Schwere von einer Krankheit spielt in dem Sinne keine Rolle, sondern nur die Folge ist relevant.
Genau, es muss mir, wie soll ich sagen, immerhin unzumutbar sein, gerade zu arbeiten. Also wenn ich irgendwie leichtes Kribbeln im linken Daumen habe oder so, dann wird das nicht unbedingt länger, oder? Also es muss schon eine gewisse Intensität haben. Aber an sich, wie du sagst, wird eigentlich jede gesundheitliche Beeinträchtigung eine Grundlage sein. Mhm.
Jetzt ein Unfall ist ja schnell passiert, zum Beispiel ein Velounfall, wenn man arbeiten auf dem Weg zur Arbeit, oder ein Bänderriss beim Joggen oder beim Skifahren, wenn man umgeht, fallen die Unfälle auch darunter, wenn sie in der Freizeit passieren?
Das ist so, und da ist das Gesetz und auch die Rechtsprechung sehr eindeutig. Also auch Freizeitunfälle können eben zu so einer persönlichen Verhinderung führen.
Und was ist, wenn zum Beispiel der Arbeitnehmer ganz risikoreiche Sachen in der Freizeit unternimmt? Bungee-Jumpen, Bergsteigen und so weiter.
Ja, dann sind wir beim Thema oder bei der Voraussetzung unverschuldet, die wir vorher kurz schon angeschaut haben. Und da kann man sich natürlich fragen, wenn jetzt jemand wirklich sehr grob Regeln verletzt, eben, man muss sagen, das ist einfach grob fahrlässig oder sogar vorsätzlich, also das sind seltene Fälle, aber Selbstverstümmelung zum Beispiel oder so, dann kann es sein, dass die Lohnfortzahlungsansprüche entfällt oder mindestens reduziert wird. Aber man kann sagen, ganz generell und zu Recht ist da die Praxis grosszügig. Das heisst also, bis man einem Mitarbeiter ein Verschulden anhängt, braucht es ziemlich viel.
Könnte zum Beispiel die Arbeitgeberin am Arbeitnehmer auch verbieten, gewisse risikoreiche Sportarten durchzuführen?
Ich würde sagen grundsätzlich nein. Typisch ein Juristenwort grundsätzlich. Es gibt Ausnahmen. Also an sich, in einer normalen Anstellung, hat mir der Arbeitgeber nicht vorgeschrieben, ob ich jetzt noch Skifahren oder Bergsteigen oder was auch immer man als gefährlich anschaut. Ich würde eine Ausnahme machen, wie vielleicht ganz spezielle Tätigkeit. Also wenn ich Berufsfußballer bin mit einem riesen Einkommen, dass man mir allenfalls für die Vertragsdauer mit mir abmacht oder mir vorschreibt, dass ich zum Beispiel nicht soll gehen Skifahren im Winter, da habe ich ein gewisses Verständnis. Wenn die Leute ausfallen, wegen einem Beinbruch, dann geht es eben nicht nur um ein paar Wochen, Monatslohn, sondern es kann dann sehr einschenken.
Mhm. Gehen wir nochmal zurück schnell zum Stichwort Krankheit. Also dort haben wir ja gesehen, dass man grundsätzlich dann den Anspruch hat auf die Lohnfortzahlung, wenn man selber krank ist. Gilt das dann auch für die Krankheit zum Beispiel von den eigenen Kindern?
Ja, das war lange nicht so ganz klar gewesen. Literatur, Rechtsprechung, also die sich neben dem Gesetz so ein bisschen zu diesen Fragen äussert, haben das mehrheitlich bejaht. Und jetzt haben wir wirklich eine Klärung. Es gibt nämlich eine relativ neue Urbestimmung, 329h. Die verschafft bei den für Angehörige, es sind nicht nur Kinder, für Angehörige, die eben gesundheitsbedingt betreut werden, einen Anspruch von der ist also nicht ewig, muss man sagen. Ist 3 Tage pro Fall und maximal 10 Tage im Jahr. Okay. Aber jetzt ist es eigentlich an sich geklärt, man hat einen Lohnfortzahlungsanspruch.
Und der ist, kann man den auch abändern, dass es weniger ist zum Beispiel? Oder?
Nein, weniger geht nicht, aber natürlich grosszügiger. Okay. Also da können natürlich Arbeitgebende grosszügiger sein. Ich muss auch noch sagen, für Kinder, wenn man ins Arbeitsgesetz schaut, ist es eine Art noch speziell. Dort ist die 10-Tage-Regelung als Maximum, die steht dort nicht drin. Also okay. So gesehen könnte es aus arbeitsgesetzlicher Sicht auch länger sein.
Jetzt, wie sieht es aus, wenn das eigene Haustier krank wird? Eine Katze, die sich verletzt und man muss sofort zum Tierarzt, das Meersäule, die krank wird?
Das ist eine spannende Frage. Man findet fast nichts dazu, eine Rechtsprechung. Und das Gesetz selber äußert sich gar nicht dazu. Aber für mich ist das auch ein Fall von dem 324a, also es ist eine unverschuldete Arbeitsverhinderung, die im weitesten Sinne meiner Person liegt, weil ich bin verpflichtet, mich um meine Haustiere zu kümmern, also da kann man auch das Tierschutzgesetz allenfalls konsultieren. Auch vielleicht eine Einschränkung, also wenn man so einen Anspruch bejaht, dann ist es eine Art für ein Notszenario, also dass ich mit dem Hund vielleicht zum Tierarzt muss oder vielleicht einen Tag muss schauen, aber man kann sicher nicht irgendwie, wenn mein Goldfisch an einer depressiven Verstimmung liegt, kann ich nicht wochenlang neben Wasserglas sein und ihm gut zusprechen oder so. Also es geht um Notszenarien.
Okay. Auch nicht, wenn zum Beispiel der Hund nicht allein sein den ganzen Tag.
Also dass das vielleicht einmal in einer Sondersituation der Fall ist, aber sicher nicht als Dauerzustand. Ja. Also für das ist dann schon nicht Lohn vor Zahlung gedacht.
Genau. Eine Frage, die vielleicht das Haustier, Kind, aber auch sich selber betrifft, ist, muss dann eigentlich die Zeit wieder nachgeschafft werden? Oder muss man irgendeinen Ferientag noch dazugeben als Arbeitnehmer?
Nein, also wenn man sagt, das ist eine persönliche Verhinderung, im einfachsten Fall eben eigene Krankheit oder ich muss das Kind betreuen, weil es krank ist, dann habe ich den Anspruch auf Lohnfortzahlung, ohne dass ich das irgendwie nachleisten
muss. Ja. Wir haben gesagt, der Artikel 324 hat verschiedene Voraussetzungen und eine davon ist eben auch, dass die Gründe in seiner Person liegen. Was fällt da eigentlich nicht darunter?
Ja, man ist dann relativ schnell in einer Art Sphärenverteilung, dass man schaut, in welchem Risiko gehört irgendein Problem. Vielleicht der bekannteste Fall ist der, wenn ich in der Ferien bin und, was weiss ich, wegen einem Zugstreik oder sonst einem Problem nicht rechtzeitig zurückkomme an den Arbeitsplatz, dann ist das kein Fall von unverschuldeter Arbeitsverhinderung, sondern es ist in meiner Risikosphäre. Und da hätte ich dann für die Tage, wo ich spät zurückkomme, keinen Lohnsgut, beziehungsweise es müsste zusätzliche Ferien dran geben.
Also ist eigentlich bei Corona ist das ein bisschen das Thema gewesen?
Das ist jetzt sehr heftig umstritten gewesen, also vor allem bei den behördlichen Betriebsschliessungen. Also wir erinnern uns ja vielleicht an die Restaurants und so. Ist es dann noch ein Fall, wo im Risiko ist die Arbeitgeberin oder nicht? Und da hat dann das Bundesgericht vor ein paar Jahren einen Grundsatzentscheid gefällt, gesagt, also bei einer behördlichen Betriebsschliessung wegen einer Pandemie, das ist nicht mehr im Risiko der Arbeitgeberin und damit ist dieser Situation kein Lohn geschuldet.
Jetzt, was ist, wenn man durch eigenes unsinniges Verhalten zum Beispiel eine Krankheit provoziert? Also man leitet sich nicht richtig an im Winter und steht durch ein bisschen fahrlässig.
Dann sind wir bei dem unverschuldet, wo wir vorher schon mal kurz angeschaut haben. Das ist eigentlich dann der kritische Punkt. Ja. Ist es dann irgendwann das Verhalten so schräg, dass man sagen muss, das ist jetzt schon verschuldet. Aber ich habe es glaube ich schon kurz angetönt. Ja. Man ist sehr grosszügig. Also wenn ich einfach einmal meine Winterjacke nicht zumache und ich mich deswegen verkälte, dann ist das sicher kein Verschulden im Sinn vom Gesetz und ich habe trotzdem Lohnfortzahlung zu gut.
Es wäre auch schwierig, um das nachweisen als Arbeitgeberin. Also fast unmöglich.
Sehr schwierig, ja. Vielleicht am ehesten noch bei völlig Risikosportarten, wo man wirklich nachweisen kann, dass jemand einfach grundlegende Regeln nicht eingehalten hat. Ja. Dann ist es denkbar.
Und das müsste die Arbeitgeberin machen?
Ja, bin schon der Meinung. Also das kann man noch vielleicht beweisrechtlich noch diskutieren, aber faktisch wird es so sein, dass man von der Arbeitgeberin wird irgendwie verlangen, dass sie mindestens dartut, warum jetzt das verschuldet sein soll.
Jetzt als weiteres Beispiel in dem Artikel wird ja genannt, wegen Ausübung eines öffentlichen Amtes. Das ist auch so ein Verhinderungsgrund. Wie muss ich jetzt das verstehen? Also, wenn man politisch tätig ist oder so, dann wird einem einfach weiterhin den Lohn zahlt? Oder?
Ja, an sich ist das so. Das ist, hat man vielleicht nicht so auf dem Radar, wenn man über die 24 Jahre redet. Und häufig, gerade im Milizsystem, sind natürlich so Sitzungen am Abend oder so. Und dann muss man nicht arbeiten und dann hat man nichts gut. Aber an sich, bei so Behördenmitgliedern, die politisch gewählt worden sind, haben die Lohnfortzahlung gut. Aber wir werden ja noch sehen, die ist nicht ewig. Oder es ist nicht so, dass dann die Arbeitgebende monatelang oder jahrelang Lohn zahlen müssen für so Ämter.
Kommen wir zum Thema Umsetzung von dem Ganzen. Jetzt nehmen wir mal an, all die Voraussetzungen, die wir vorher besprochen haben, die sind gegeben. Wie hoch ist denn der Lohn, den die Arbeitgeberin weiterhin muss zahlen?
Man kann eine Art recht eine einfache Faustregel anwenden. Man muss den Lohn zahlen, den man hätte zahlen müssen, wenn der Mitarbeiter geschafft hat. Also er ist genau oder sie genau gleichzustellen, wie wenn die Person geschafft hätte.
Okay, also keine Kürze, keine Reduktion wegen irgendwas?
Nein, das ist nicht so. Auch nicht, wir kommen noch kurz darauf zurück. Man hört häufig, dass es nur 80% sagen oder so. Das ist nicht so nach dieser gesetzlichen Regelung. Die 80% die kommen, wenn ein Unternehmen eine Taggeldversicherung hat, die dann sehr lang deckt. Dort kann es sein, oder ist es sogar regelmässig, 80% ist. Aber wenn es einfach die Lohnfortzahlung vom Arbeitgeberin ist, ist immer 100% gemeint.
Ja. Jetzt muss ich noch fragen, es steht noch im Gesetz, also der Lohn sei zu entrichten, samt einer angemessenen Vergütung für ausfallenden Naturallohn. Was heisst das?
Ja, da sieht man, dass der Gesetzestext nicht mehr ganz taufrisch ist, Naturallohn, aber das kann zum Beispiel für Pflege, Unterkunft oder so sein, dass man das den Leuten mitfinanziert. Für Gast oder so kommt das vor und dann haben die an sich auch einen Anteil oder einen Anspruch auf einen Anteil davon.
Und wie sieht das eigentlich zeitlich aus? Also für wie lange muss die Arbeitgeberin den Lohn weiterzahlen?
Das ist eine ganz wichtige Frage, weil die Höhe ist ja das eine, haben wir gesehen, ist eigentlich der volle Lohn. Aber die Frage viel wichtiger ist, oder gleich wichtig ist, wie lang. Und da ist das Gesetz eben sehr vage. Es sagt nur, im ersten Dienstjahr für 3 Wochen, also 3 Wochen hätte ich insgesamt gut. Und nachher heisst es einfach lapidar für eine angemessene längere Zeit. Und das ist natürlich denkbar unglücklich, weil sehr, sehr wenig greifbar. Und um dem mehr, ein bisschen mehr Konturen zu geben, haben dann eben Gerichte sogenannte Skalen entwickelt. Also Berner, Basler, Zürcher Skala vor allem. Und dort kann man dann eine Art, soll ich sagen, ein Dienstjahr suchen, in dem sich jemand befindet. Und dann findet man eine entsprechende Anzahl Wochen, wo ich es gut habe, der Monat Lohnfortzahlung.
Die Skalen, sind die öffentlich? Also kann man die einfach anschauen oder muss man sich da wirklich beraten lassen?
Nein, die findet man im Internet. Also die sind von den Gerichten entwickelt. Und die sind heute auch ziemlich gleich. Also es gibt nur noch sehr marginale Unterschiede zwischen diesen 3 Skalen.
Und eben, das Gesetz sagt, im ersten Jahr 3 Wochen, kann da davon auch abgewichen werden, dass man zum Beispiel das ein bisschen kürzt? Oder?
Ja, nein, einfach so kürzen kann man natürlich nicht, aber was wir vielleicht noch darauf zurückkommen, das Gesetz lässt es zu, dass man alternative Regeln findet oder abmacht als im Gesetz, aber sie müssen mindestens gleichwertig sein. Also das Gesetz verwendet von der Gleichwertigkeit, da kann man manchmal ein bisschen diskutieren. Aber einfach, wenn es eine gesetzliche Regelung ist im Unternehmen, keine Taggeldlösung, nichts irgendwie, dann kann man nicht unter das gehen, was das Gesetz als Minimum gewährleistet.
Okay. Das wäre dann illegal. Es ist ja ein gewisser Arbeitnehmerschutz da dahinter, oder? Das ist ja
genau,
der
weil Sinn sonst, der ganzen Bestimmung. Weil sonst würden viele Mitarbeitende, wenn sie den Vertrag unterschreiben, ja, wenn du die Darstellung willst, dann musst du ja sagen, genau. Oder? Nein, das ist der zwingende Schutz.
Ja. Jetzt haben wir vorhin kurz über Krankentaggeldversicherung geredet, also einfach den Begriff mal gestreift. Was ist, wenn die Arbeitgeberin so eine Versicherung abgeschlossen hat? Was ändert sich dann?
Ja, dann haben wir ganz ein anderes System. Also dann haben wir in der Regel, ist dort vorgesehen, dass die bis zu 2 Jahre ungefähr Leistungen erbringen, also viel länger als nach den Skalen, die ich vorher erwähnt habe. Dafür aber relativ bald auf 80% runter. Und da kann man natürlich lange diskutieren, ist das jetzt noch gleichwertig oder nicht. Und man kann aber sagen, so eine Standard-Taggeldversicherung, also 2 Jahre Leistungsdauer, dann hälftige Prämienteilung und 80%, das ist gleichwertig. Und das sehen wir sehr häufig in Unternehmen.
Also eigentlich, das Juristenfutter ist das Wort gleichwertig.
Ja, das ist so, weil da kann man natürlich x Konstellationen sich vorstellen. Jemand, der nur kurz fehlt, Tag, 2. Oder jemand, der Wochen, Monate lang fehlt. Und dann muss man eben schauen, wie das Verhältnis von der längeren Dauer zu allenfalls einer reduzierten Zahlung von nur 80%.
Schauen wir das Ganze mal aus der Sicht von der Arbeitgeberin an. Was hat eigentlich eine Arbeitgeberin für Pflicht jetzt in Bezug auf die Lohnfortzahlung? Also was muss sie eigentlich immer wieder im Auge behalten?
Ja, das Wichtigste ist fast das Banale, nämlich, dass sie muss zahlen. Ja. Wir haben ganz am Anfang gesehen, das ist eigentlich nicht so selbstverständlich, rein vertragsrechtlich denkt. Wenn eine Partei die Leistung nicht erbringt, muss sie trotzdem zahlen. Aber wir haben die Sondervorschrift, man muss zahlen. Und sonst, ja, es ist natürlich ein grosses Thema in den Unternehmen, weil die Leute werden krank, das ist so. Manchmal gibt es Verdacht, dass vielleicht etwas nicht stimmt. Da muss man einfach sagen, ist am besten halt einfach ein professionelles HR, wo diesen Fall, soll ich sagen, das Augenmerk schenkt.
Ja. Da kommt eben so eine Meldung rein vom Arbeitnehmer, ich bin krank und kann nicht kommen. Was sind denn die ersten Schritte, die dann das HR sollte machen?
Ja, häufig ist es natürlich so, dass Mitarbeiter gerade selber ein ärztliches Zeugnis einreichen und dann würde ich sagen, der Normalfall ist, dass es dann auch akzeptiert wird, weil die allermeisten Mitarbeitenden simulieren nicht, die sind wirklich krank. Aber wenn jetzt das HR würde sehen, es ist jetzt verdächtig, der Mitarbeiter fehlt immer am Montag oder am Freitag zum Beispiel, oder man sieht ihn im Ausgang, dann denke ich, ist der Zeitpunkt, wo man dieser Sache muss nachgehen muss. Und das kann dann zum Beispiel sein, dass man eine vertrauensärztliche Untersuchung veranlasst, eine Art eine zweite Meinung einholt.
Genau, also kommen wir direkt zum Vertrauensarzt. Was ist eigentlich so ein Vertrauensarzt genau? Wird der beauftragt vom Unternehmen und wie arbeitet der?
Also nur schon der Begriff ist ein bisschen verwirrlich. Man hat vielleicht das Gefühl, das ist irgendein Amtsarzt oder so. Und das ist also nicht so. Es ist eigentlich im Prinzip irgendein Arzt, der einfach beauftragt wird und zahlt wird von der Arbeitgeberin. Und der Mitarbeiter tut sich dort vorstellen und dann hat man eine Art wie eine Zweitmeinung.
Und dann gibt eigentlich der Vertrauensarzt die Diagnose geht weiter am Arbeitgeber?
Nein, die Diagnose darf er nicht weitergeben. Das wäre natürlich sehr heikel. Ja. Datenschutzrechtlich liegt das eindeutig nicht drin. Mhm. Aber er darf weitergeben, ob überhaupt eine Arbeitsverhinderung jetzt eben vorliegt oder nicht. Weil das ist ja eigentlich das Zentrale. Und zum Beispiel auch, wann ist mit einer Genesung zu rechnen und auch wie viel, 50%, 100%, die Angaben dürfen wir liefern.
Ja, und eben die Kosten trägt die Arbeitgeberin, hast du gesagt. In welchen Fällen kann dann die Arbeitgeberin so einen Vertrauensarzt beiziehen? Kann man das einfach zack, bumm, sofort machen oder gibt es da eine gewisse Schwere oder Höhe oder gewisse Voraussetzungen, damit das erlaubt ist?
Also relativ klar ist für mich, wenn im Arbeitsvertrag oder im Reglement das abgemacht ist, wenn dort steht, die Arbeitgeberin könne zum Vertrauensarzt aufbieten, dann ja, dann ist es so. Ich würde jetzt mal sagen, eine kleine Einschränkung, wenn es rein schikanös ist. Oder? Also das Unternehmen einfach jedes Mal immer den gleichen Mitarbeiter, ohne jeden Grund zum Vertrauensarzt schickt, irgendwann kann es dann auch schikanös sein. Wenn nichts abgemacht ist, dann stellt sich die Frage, muss sich ein Mitarbeiter dem stellen oder nicht? Und da geht mehrheitlich die Meinung dort, dass man sagt, also mindestens dann, wenn es objektiv Gründe gibt, die zweifeln lassen, dann dürfen wir es vom Mitarbeiter verlangen. Also eben nur mal die Beispiele, immer Freitag, Montag zum Beispiel, oder auffälliges Verhalten in der Freizeit, wo man die Leute ganz gesund antrifft. Wobei, das ist mir das Anliegen zu betonen, nur weil ein Mitarbeiter zum Beispiel beim Einkaufen gesehen wird oder im Ausgang, heisst das überhaupt nicht, dass deswegen muss eine Simulation vorliegen. Denken wir an psychische Leiden, die es halt einfach gibt und die Leute sind und sollen dann nicht einfach den ganzen Tag im Bett liegen. Also sicher Verdacht nachgehen, aber nicht einfach immer davon ausgehen, es sind alles Simulanten, das stimmt eindeutig nicht.
Ich könnte mir noch vorstellen, dass es vielleicht auch wirklich Arbeitnehmer gibt, die sich dann weigern, zum Vertrauensarzt zu gehen, weil sie finden, es ist nicht nötig und ich habe ja schon eingereicht und so weiter. Droht dann denen eine Kündigung und was riskiert die Arbeitgeberin, wenn sie dann das macht?
Ja, also vor allem droht den Mitarbeitern, dass sie keinen Lohn bekommen für die Zeit. Also da ist die Rechtsprechung noch erstaunlich streng zulasten der Mitarbeitenden. Also wenn eine Arbeitgeberin kann aufbieten, eben zum Beispiel, was im Vertrag oder im Reglement steht, dann muss sich der Mitarbeiter stellen, beziehungsweise wenn er sich nicht stellt, dann wird er nicht polizeilich vorgeführt, das ist klar. Aber dann verhindert eine Art der Mitarbeiter eine Art Überprüfung von seinem eigenen Zeugnis. Und dann, mit dieser Situation, ist es einfach mal nicht nachgewiesen, dass er unverschuldet an der Arbeit ist. Und dann kann man mal mindestens vorläufig die Lohnzahlung einstellen.
Okay. Kommen wir zur Sicht der Arbeitnehmer. Wie kann sich ein Arbeitnehmer wehren, wenn jetzt die Arbeitgeberin sich weigert, den Lohn weiterhin zu zahlen und das einfach nicht macht?
Ja, das Erste wäre, denke ich einmal, mit der Arbeitgeberin ins Gewissen reden und halt höflich, aber doch bestimmt aufklären, wie die Rechtslage ist. Häufig ist es natürlich so, dass die Arbeitgeberin irgendein Argument bringt, eben zum Beispiel, ich glaube, du nicht, dass du krank bist. Ja, und wie soll ich sagen, wenn das nicht zu einer Einigung führt, dann bleibt einem letztlich das, was das Einzige ist, nämlich man könnte klagen, man könnte auf Lohnzahlung klagen. Das ist natürlich unangenehm, vor allem solange man angestellt ist, aber das wäre der rechtliche Weg.
Jetzt lohnt sich das, eine Krankentaggeldversicherung abzuschliessen, wenn jetzt die Arbeitgeberin das nicht gemacht hat?
Das ist natürlich eine Frage, die jeder Mitarbeiter für sich selber muss entscheiden muss. Auch die Frage, wie ist die Lohnfortzahlung im Arbeitsverhältnis konkret geregelt. Es gibt auch Arbeitgeber, die selber grosszügiger zahlen als nur nach Gesetz. Aber wenn das einem Mitarbeiter wichtig ist, ja, dann kann man sich das überlegen. Ich bin da nicht Spezialist, aber ich meine, es sei nicht ganz günstig. Also die Prämien sind dann doch, das muss einem halt dann wert sein.
Du hast gesagt, in der Regel, wenn jetzt die Arbeitgeberin so eine Krankentaggeldversicherung abgeschlossen hat, dann wird das aufgeteilt. Gibt es dann bestimmt, also 50-50 zum Beispiel, gibt es dann bestimmt den üblichen Prozentsatz, wie man das am besten aufteilt? Also was ist so ein bisschen die Regel?
Es ist letztlich wieder eine Frage von der Gleichwertigkeit. Also wenn ich meine Taggeldversicherung nur über den Mitarbeiter finanziere, dann ist es sicher nicht mehr gleichwertig. Und ich würde sagen, die 50-zu-50 Lösung, die ist von dem Gericht mehrfach entschieden worden, das ist noch gleichwertig. Mehr können die Arbeitgeber selbstverständlich übernehmen. Es gibt sogar solche ganz grosszügige, die selber die Prämie zahlen. Aber ein schlechtes Verhältnis als 50-zu-50, denke ich, wäre nicht mehr gleichwertig.
Ja. Jetzt, wir haben es vorher kurz angesprochen, aber trotzdem als Repetition sozusagen, die Regeln im Gesetz sind ja zum Teil dispositiv, also durch die schriftliche Abrede kann davon abgewichen werden. Muss sich dann den Arbeitnehmer in dem Fall etwas Schlechteres gefallen lassen, als das, was im Gesetz steht?
Nein, also der Mindestanspruch nach 324a, eben nach Gesetz, erst Dienstjahr 3 Wochen, nachher nach diesen Skalen, das ist für mich eine Art Mindestschutz. Eben, man kann andere Lösungen treffen, aber sie müssen mindestens gleichwertig sein.
Roger, beim Thema Lohnfortzahlung, Verhinderung vom Arbeitnehmer, was sind die 3 wichtigsten Take-Home-Messages, die du uns jetzt mitgeben kannst?
Also als erste nochmal, dass es so eine Lohnfortzahlungspflicht gibt, obwohl es eben nicht selbstverständlich ist, vertragsrechtlich, aber Mitarbeitende haben den Anspruch. Also das ist sehr klar. Aber es ist nicht so einfach, wie wir gesehen haben. Es gibt verschiedene Voraussetzungen. Es muss in der Person liegen, unverschuldet sein, dann die Länge ist zum Teil unklar mit den Skalen. Aber der grundsätzliche Anspruch ist gegeben. Das Verschulden haben wir kurz angesprochen. Dort ist mir auch wichtig zu betonen, das steht zwar so im Gesetz, aber man ist zu Recht sehr grosszügig. Also einfach eine gewisse Fahrlässigkeit beim Sport zum Beispiel, das löst sicher nicht das Verschulden aus. Also dann hat man den Lohnfortzahlungsanspruch. Ja, und natürlich wie immer lohnt es sich, wenn man den Arbeitsvertrag unterschreibt, halt da genau anzuschauen, wie grosszügig, wie gut ist die Regelung. Vielleicht kann man ja doch irgendwie noch versuchen, im Bewerbungsgespräch noch etwas mehr rauszuhandeln. Gibt es eine Taggeldversicherung? Das ist sicher in vielen Fällen eine sehr komfortable Regelung.
Das nächste Mal haben wir auch ganz eine spannende Folge parat. Um was geht es da?
Ja, wir wollen mal etwas anschauen, was eben recht häufig vorkommt in der Schweiz, nämlich, dass man zu Hause im Privathaushalt jemanden anstellt, zum Beispiel Reinigungskraft. Und man muss eben wissen, nicht nur wer da 50% oder 100% angestellt ist, ist Arbeitnehmer, sondern es kann schon immer ein kleiner Pensum sein. Und viele, denke ich, so Privathaushalte wissen gar nicht, dass sie möglicherweise Arbeitgebende sind. Mhm. Und da gibt es ein paar Fallstricke und das werden wir genauer anschauen.
Arbeitsrecht Insights mit dem Professor Roger Rudolph.